Die Presse.
Ich glaube, sie liebt diese Aufgabe. Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass sie sich gedacht hat, boah, was für ein Joch, das ist so wahnsinnig anstrengend. Also richtig energiegeladen. Und ich habe sie gefragt, wie es ihr denn so geht, eigentlich in dieser doch männerdominierten Wirtschaftskammerwelt. Und dann hat sie nur gelacht und hat gemeint, in Tirol komme ich auch aus einer Männerwelt, also das ist für mich überhaupt nichts Neues. Sie hat eigentlich die Vizepräsidenten dort abgelöst, 5 an der Zahl, und wird jetzt mit 2 das Auslangen finden. Das sind auch Vertraute von ihr. Sie hat vorher den Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger abgelöst, hat die Tanja Graf jetzt dort hinein, auch eine Vertraute von ihr, und hat jetzt aber nach der Wahl den Peter MacDonald als stellvertretenden Generalsekretär auch verabschiedet und hat dort auch jetzt jemanden ihres Vertrauens in Rainer Rösselhuber, der im Übrigen auch von Peter Haubner geholt worden ist. Also da merkt man einfach, dass dieses Puzzle sich dann schön zusammenfügt. Ja.
Das ist meine Kollegin Hanna Kordig, und die Frau, über die sie da spricht, ist Martha Schulz. Seit einigen Monaten ist sie Präsidentin der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes. Ins Amt gekommen ist die heute 62-jährige Schulz sehr plötzlich, nämlich nachdem ihr Vorgänger Harald Mahrer wegen wochenlang anhaltender Kritik an einer Erhöhung der Funktionärsgehälter in der Kammer und einigen anderen Punkten schließlich am 13. November 2025 als Wirtschaftskammerchef zurückgetreten ist. Das ist nun exakt ein halbes Jahr her, und Martha Schulz rührt kräftig um. Deshalb habe ich Hanna Kordig zu mir ins Studio geladen, weil sie für ihre wöchentliche Samstagskolumne Kordiconomy immer wieder zu diesem Themenfeld recherchiert. Wir wollen 6 Monate nach der größten Krise, in der die Wirtschaftskammer je gesteckt ist, Bilanz ziehen. Was ist seither sowohl in Kammer wie auch im Wirtschaftsbund passiert? Sind die Sparmaßnahmen, Personalentscheidungen und ersten großen Ankündigungen von Martha Schulz glaubwürdig oder nur kosmetischer Natur? Macht Schulz einen guten Job? Wer sind ihre Freunde und wer sind ihre Feinde? Das ist, was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, Head of New Media in der Presse und eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Ich freue mich, dass Sie da sind. Liebe Hanna, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Anna.
Hanna, wir haben uns zusammengesetzt, weil sich in wenigen Tagen, übermorgen nämlich, der Rücktritt von Harald Mahrer als Wirtschaftskammerpräsident zum ersten Mal, also ist jetzt genau ein halbes Jahr her. Ein paar Tage später ist er dann auch von anderen Funktionen, nämlich von der als Wirtschaftsbundpräsident und Nationalbankpräsident, zurückgetreten. Welche oder wie groß war denn der Einschnitt, Harald Mahrer zu verlieren, für diese 3 Institutionen?
Also ich würde das jetzt nicht so sehr an der Person des Harald Mahrer aufhängen. Ich glaube, es war insgesamt schon ein großer Einschnitt, weil das einfach beispiellos war. Also einen Kammerchef, der zurücktritt, der so dermaßen unter Druck gerät wie Harald Mahrer, das hat es noch nicht gegeben. Und insofern war es ein großer Einschnitt. Und ich muss da nur ganz kurz was korrigieren. Harald Mahrer hat ja sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und hat ja allerlei Opfergaben, nenne ich das jetzt einmal, gemacht. Und dann war nämlich zuerst die Nationalbank, bevor die Nationalbank die Funktion des Präsidenten zurückgelegt hat, hat er sich noch in Interviews entschuldigt für diese Gagenerhöhung der Spitzenfunktionäre in der Wirtschaftskammer. Also er hat sich entschuldigt, er hat den Posten in der Nationalbank zurückgelegt und dachte wohl, okay, jetzt hat er irgendwie sich reuig gezeigt, jetzt ist alles in Ordnung, und es ist aber trotzdem dann der Druck da gewesen, und dann hat er schlussendlich, das ist alles jetzt in einer Abfolge von wenigen Tagen gewesen, hat er dann seine Funktion als Wirtschaftskammerpräsident zurückgelegt, und das hat es einfach noch nie gegeben.
Ja. Wir wollen uns jetzt ansehen, was in diesem halben Jahr passiert ist. Bevor wir aber über die Person Martha Schulz, also die Nachfolgerin von Harald Mahrer, sprechen, frage ich dich als jemand, der, wie wahrscheinlich die meisten deiner Leserinnen und Leser und Fans auch wissen, dass du viel recherchierst, viel dich auch umhörst. Hast du das Gefühl, dass die Wirtschaftskammer dieses halbe Jahr danach immer noch unruhig ist, oder hat sich dort auch intern die Ruhe gelegt? Die Aufregung gelegt, nicht die Ruhe.
Naja, die Aufregung um Harald Mahrer hat sich sicher gelegt, aber ich würde sagen, es ist schon sehr unruhig, weil Martha Schulz enorm umtriebig ist, und sie setzt immer wieder Maßnahmen. Das sind dann im Endeffekt jetzt nicht die großen Würfe, aber man merkt einfach, sie will einfach Signale setzen. Sie will, dass da was weitergeht. Und es haben auch Leute ihre Jobs verloren, durchaus prominente Leute. Und ich denke mir, ja, ist wahrscheinlich, gibt lustigere Dinge, als gerade in der Wirtschaftskammer zu arbeiten.
Ja, also ja, vor allem interessant ist ja, dass man, glaube ich, gedacht hat, zuerst war ja klar, dass sie mal zuerst interimistische Wirtschaftskammerpräsidentin wird. Und ich hatte den Eindruck, viele haben sie da eher so als Übergangsfigur gesehen. Das macht die halt jetzt eine Weile, bis sie dann selbst über den Jahreswechsel sich entschieden hat, sie möchte wirklich voll Präsidentin bleiben und wurde als solche auch dann bestellt. Jetzt hat man so den Eindruck, aus der Übergangsfigur ist plötzlich eine Aufräumerin geworden. Wie kam das?
Ja, ich habe das an sich auch sehr interessant gefunden. Ja, sie war zunächst als Interimslösung gesehen. Sie hat das auch selber immer wieder betont, dass sie das nur interimistisch machen möchte, weil sie ja ein großes Unternehmen in Tirol hat, ein Hotel, Seilbahnen etc., ein Unternehmen, das sie mit ihrem Bruder gemeinsam führt. Und sie gemeint hat, sie hat da eh alle Hände voll zu tun. Und ich habe Anfang des Jahres wie immer so ein bisschen recherchiert, welche Jobs heuer zu vergeben sein werden, wo sich was tun wird. Ich fange immer das Jahr so an. Und da hat mir dann jemand gesagt, Martha Schulz scheint Gefallen an dem Job gefunden zu haben. Und ich habe das zuerst überhaupt nicht glauben können. Und das war aber tatsächlich so. Sie hat, so ist mir das erzählt worden, gemerkt, das lässt sich sehr gut vereinbaren mit ihrem Job im Brotberuf in Tirol. Und offenbar gefällt ihr das. Ist sie der Typ auch dazu, der gerne den Ton angibt, die Ärmel aufkrempelt. Und mir ist auch gesagt worden, dass Peter Haubner, das war der frühere Wirtschaftsbund-Generalsekretär, der gilt als einer ihrer Vertrauten, ihr da auch sehr zugeredet hat und gesagt hat, sie kann das, sie schafft das. Ja, und jetzt haben wir es.
Zwischendurch kommt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie dieser Tage auf diepresse.com klicken, wird es Ihnen vermutlich schnell auffallen. Unsere Startseite hat ein neues Design, das Orientierung, Einordnung und spannende Artikel der Presse noch klarer strukturiert zugänglich macht. Ab sofort finden Sie das Wichtigste aus Wirtschaft, Politik und Kultur im neuen Design auf diepresse.com oder in der Presse-App. Anlässlich dieses Relaunchs gibt es jetzt das Presse Digital Premium Abo für 3 Jahre um 30% günstiger, jederzeit kündbar. Alle Infos dazu unter diepresse.com/. Alle Infos dazu gibt's unter diepresse.com/30 Jahre oder in den Shownotes. Gut, und jetzt schauen wir uns an, was sie bis jetzt gemacht hat. Du hast schon prominente Namen erwähnt. Also das oft ja als am ersten Schritt auffälligste sind natürlich Personalveränderungen. Es sind, wie du gesagt hast, durchaus prominente Namen, die noch Harald Mara teilweise geholt hat oder die sogar schon länger dabei sind. Ein paar zum Beispiel Peter L. Eppinger, glaube ich, für Kommunikation, Justus Reichel. Also wir reden jetzt mal nur von der Wirtschaftskammer. Sind das Signale gewesen an die Öffentlichkeit nach dieser Aufregung über ja auch Posten, Schacher und so weiter, oder nicht Schacher, aber in dem Fall halt auch Positionen schaffen, die es vielleicht in der Form gar nicht unbedingt braucht, die sehr kostenintensiv sind? Oder hat sie da eine Strategie dahinter, dass sie verschlanken möchte?
Wahrscheinlich ist es ein bisschen von allem. Ich würde sagen, sie macht an sich jetzt vieles richtig. Sie setzt in regelmäßigen Abständen Signale. Peter L. Eppinger ist jetzt nicht die große Person in der Wirtschaftskammer, aber immerhin, um das jetzt genau zu sagen, er war Kreativdirektor der Strategieabteilung, ist von Harald Mara geholt worden. Und man hat schon das Gefühl, dass wenn solche Jobs geschaffen wurden unter Mara, ist halt damals offenbar Geld abgeschafft gewesen. Also man hat halt einfach, Peter Eppinger hat ja für Sebastian Kurz gearbeitet und so weiter, und man hat halt offenbar irgendeinen guten Posten für ihn gesucht, und da war halt die Wirtschaftskammer super dafür. Also um auf Martha Schulz zurückzukommen, sie macht da schon vieles richtig, finde ich, weil sie immer in so, ich nenne es jetzt mal Appetithäppchen, alle paar Wochen mit so einem Paukenschlag kommt, der jetzt nicht finanziell so wahnsinnig ins Gewicht fällt, aber man nimmt ihr ab, dass sie dort, wo es nicht unbedingt notwendig ist, dass man große Ausgaben hat, dass sie das einfach reduziert. Und ich meine, Peter L. Eppinger steht da halt für solche Sachen personeller Natur, aber sie hat auch diese Opernballloge, gecancelt im Februar für den Opernball. Das fällt jetzt auch finanziell nicht so wahnsinnig ins Gewicht, aber es hat halt Symbolcharakter. Und es ist halt nicht so dieses, was kostet die Welt, sondern wir sparen. Und so gesehen macht sie da vieles richtig. Sie hat eben auch dieses Ökologieinstitut, das Mara geschaffen hat, Ökolution, mit immerhin einem Jahresbudget von 900.000 Euro. Das wird mit Jahresende eingestellt. Also sie setzt immer wieder solche Signale und zeigt, so wie man es vielleicht auch privat machen würde, okay, wo kann man mal jetzt Abstriche machen? Das wird jetzt mal eingespart. Ja, es wird in ihrem eigenen Haus, sie hat Veranstaltungen, Finanzierungen für Veranstaltungen gecancelt. Es ist in ihrem eigenen Haus, wird es keine Neueinstellungen mehr geben. Dort, wo Leute gehen, wird es keine Nachbesetzungen geben. Also eigentlich so dieses kleine Einmaleins des Rotstifts, würde ich mal sagen. Also, und das macht sie schon ganz gut, aber weil das die Leute auch verstehen, ja.
Aber bei der Ökolution zum Beispiel, um da mal kurz einzuhaken, da ist natürlich schon die Frage geblieben, es ist eine Klimainitiative, die es ein paar Jahre jetzt gab. Warum entscheidet man sich, so etwas einzustellen? Ist das auch eine inhaltliche Entscheidung gewesen, zu sagen, das braucht man jetzt nicht
mehr? Also ich würde vorsichtig sein mit dem Wort Klimainitiative. Worum es Harald Mara damals ging, war einen Kontrapunkt zu setzen zu Umweltbewegungen, damals auch zu den Klimaklebern etc. Also es ist halt damals eskaliert auf der Seite und er wollte halt diesen, unter Anführungszeichen, vernünftige Gegenstimme zu den Klimaaktivisten bringen.
Geleitet hat das die heutige Staatssekretärin Elisabeth Seehetner.
Richtig. Und es ging einfach darum, ich würde sagen, ein bisschen unter dem Deckmantel der Klimapolitik einfach auch eine Stimme zu haben, das sollte ja ein Think Tank sein oder ist ein Think Tank, dass man einfach zeigt, ja, also wir nehmen das Thema Klimawandel sehr ernst, aber...
Gut, aber das ist ja trotzdem, also Klimainitiative von mir gesagt, war sehr verkürzt, aber das ist ja trotzdem die Frage, warum ist man der Meinung, dass man das jetzt nicht mehr braucht?
Einfach, weil die Diskussion
nicht mehr
einfach,
so laut ist.
Ja, richtig, ja.
Okay, du hast es schon richtig gesagt, also was auffallend war, seit spätestens Januar, Februar waren immer wieder alle paar Wochen so Appetithäppchen. Ein Häppchen war dann doch ein bisschen größer, wo es dann in die andere Richtung gegangen ist, nämlich, dass die WKO jetzt gemeint hat, oder versprochen hat, Unternehmen bis 2029 oder 2030 Geld zurückzugeben, nämlich 100 Millionen Euro. Und da hat sich aber natürlich schon die Frage gestellt, ist das eine Mogelpackung? Was genau ist da dahinter? Da geht es in Wahrheit nur um eine Kammerumlage. Also da gab es ja schon auch bei uns in der Presse, aber auch auf Unternehmerseite auch Naserümpfen, dass das jetzt ein bisschen so hingeworfen wird, als ob man auf der einen Seite Opernballlogen spart und auf der anderen Seite wieder Geld hat, um 100 Millionen Euro an die Unternehmen zurückzuschicken.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen.
Gerne.
Diese Sachen mit dem Opernball, mit dem Peter L. Epping und so weiter, die Sachen, diese Appetithäppchen, die betreffen das eigene Haus. Das große Problem der Martha Schulz ist, dass sie kein Durchgriffsrecht hat. Sie kann dieser riesigen Organisation Wirtschaftskammer, wir können ja dann nachher noch ein bisschen über die Struktur plaudern, sie kann nicht sagen, wir machen das jetzt einfach so. Sie muss die alle ins Boot holen. Das heißt, diese Appetithäppchen, die sie jetzt da vergeben hat, das ist so ein bisschen Symbolpolitik und damit will sie auch ein bisschen ein Vorbild geben und zeigen, schaut's Leute, ich spare hier in der Zentrale, ihr müsst das auch machen. Diese Kammerumlagegeschichte ist meines Erachtens noch ein bisschen diffus, ist auch ein bisschen, ich möchte jetzt nicht ungerecht sein, ein bisschen Schlagzeilenpolitik, weil man weiß noch sehr wenig. Sie hat auch nur verlautbart, dass es mit den Länderkammern abgesprochen, koordiniert ist. Aber wie das jetzt genau ausschauen soll, das muss noch erarbeitet werden. Es soll bis 2030 sein, also bis dahin ist noch ein bisschen. Und ich glaube, dass sie auch so ein bisschen den Druck hat, dass sie auch einmal nicht nur eben diese Appetithäppchen servieren darf, sondern sie muss jetzt mal ein bisschen ans Eingemachte gehen. Weil die Unternehmen, die ja Pflichtmitglieder sind und vielen von ihnen geht es jetzt gerade in dieser wirtschaftlich rauen Zeit nicht besonders gut, denen reicht es halt nicht, wenn der Herr Eppinger seinen Job verliert. Die wollen halt auch mal jetzt weniger zahlen. Und von meinem Gefühl her hat sie das jetzt einmal, obwohl es jetzt noch nicht so richtig ausgegoren ist, einfach mal jetzt verlautbart, auch mal ein bisschen
zu beruhigen,
die Lage ja ein bisschen unter Kontrolle zu haben.
Weil es gibt ja so sehr prominente Kritiker wie Stefan Zöchling, Remus-Geschäftsführer, der ja mit einer Unterschrifteninitiative rausgegangen ist, auch mittlerweile einen Podcast hat und ich weiß nicht was, der vor allem die Pflichtmitgliedschaft ganz, ganz massiv angegriffen hat in der Kammer. Und die ist natürlich nach wie vor tabu, nicht? Die greift niemand an.
Die ist tabu, ja. Also Martha Schulz hat diesen Reformprozess jetzt einmal gestartet. Ich finde, da hat sie auch einiges richtig gemacht. Sie hat alle Fraktionen eingeladen. Da finden jetzt schon regelmäßig Gespräche statt. Also es sind alle eingebunden. Sie hat das Beratungsunternehmen KPMG beauftragt, einmal die Lage zu analysieren. Also das ist schon mal ganz richtig und gut. Aber sie hat die Fraktionen, die sie eingeladen hat, auch gleich gesagt, ein Thema wird hier nicht beim Reformdialog besprochen und das ist die Pflichtmitgliedschaft. Da fährt die Eisenbahn drüber. Tut sie auch, weil das Ganze im Verfassungsrang ist. Also da kann man nichts machen und sie sagt einfach, okay, da werden wir jetzt keine Zeit verschwenden, das ist kein Thema. Wir können über sonstige Strukturreformen reden, aber nicht über die Pflichtmitgliedschaft.
Okay, dann tun wir das hier vielleicht auch gleich ab.
Dann lassen wir's.
Genau. Weil ja die Frage ist, wo kann Martha Schulz wirklich durchgreifen, wirklich entscheiden? Du hast vorher gesagt, vielleicht redet man auch über die Struktur der Kammer.
Ja.
Das machen wir hiermit. Also die Kammer ist ja aufgebaut in Länder, in neun Länderkammern und eine Dachkammer, also die Wirtschaftskammer Österreich darüber. Es gibt unzählige Fachgruppen und Fraktionen. Das aufzulösen ist extrem tricky, würde ich jetzt
Absolut.
Mal sagen.
Aber Anna, lass mich mal kurz ein paar Zahlen dazu nennen,
gerne.
Weil du sagst unzählige, das ist doch tatsächlich, man kann sie aber zählen, aber man will nicht, aber okay, wir machen es jetzt. Die Wirtschaftskammer ist extrem, also total föderal strukturiert. Ja. Es gibt 9 Landeskammern und die Bundeskammer, das heißt 10 Stück. Es gibt 93 Fachorganisationen und 7 Sparten und das alles dann mal 10 noch einmal, ja. Eine Fraktion hat irgendwann mal vorgerechnet, es gibt 3000 Obmänner und dann Stellvertreter und 54 Präsidenten und Vizepräsidenten. Und das ist das, was ich meine. Entschuldigung, ich habe noch vergessen, rund 1000 kammerinterne Gremien. Und diese Zahlen muss man sich natürlich vor Augen halten. Und das ist das, was halt viele Unternehmen, die die Umlagen bezahlen, irgendwann mal schön langsam, aber eh schon länger, aber schön langsam wirklich grantig machen. Und da hilft es halt nichts, wenn man nicht zum Opernball geht. Das ist zwar nett, aber das wird das Kraut jetzt nicht fett machen. Mhm. Also da muss man halt schon mal in die Strukturen hinein und das kann sie nicht alleine machen. Also da muss sie halt alle ins Boot holen und mit ihnen reden und eine gute Gesprächsbasis haben. Und dann kann das allenfalls funktionieren. Schauen wir mal, ich traue mich da keine Prognosen zu machen.
Insofern kann man natürlich auch sehr kritisch sagen, okay, das, was bis jetzt passiert, das ist eh schön, aber das ist wie Nägelschneiden. Das war das Mindeste, dass sie eben spart im eigenen Haus, gewisse Personen, sich von gewissen Personen trennt. Aber diese eigentlichen Kernfragen sind bis jetzt natürlich, ist auch, muss man zugeben, in einem halben Jahr schwer, aber noch nicht angegangen worden.
Ja, da wird doch angegangen insofern, als es jetzt mal drüber geredet wird, immerhin. Und sie sagt, dass im Sommer schon mal erste Ergebnisse vorliegen sollen. Also im Juni angeblich nächsten Monat. Schauen wir mal. Also diese Kammerumlagengeschichte, die du zuerst angesprochen hast, diese 100 Millionen, die sind schon mal nicht so sonderlich gut angekommen. Das haben auch die anderen Fraktionen kritisiert, dass es ein Witz ist angesichts der Gesamteinnahmen. Also da wird sie schon liefern müssen. Ja.
Weil ich den Stefan Zöchling erwähnt habe, wer sind denn Ihre größten Feinde und Kritiker und wer sind Ihre engsten Verbündeten? Einen Verbündeten hast du schon genannt.
Den Peter Haubner, ja. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich meine, der Stefan Zöchling ist sehr outspoken und tritt öffentlich auf. Ich würde sagen, im Moment sind es sehr viele Unternehmen, die ihre Feinde sind. Feinde ist jetzt ein hartes Wort, aber das sind die auch mal Ergebnisse sehen wollen. Ich würde sagen, die Länderchefs, die natürlich alteingesessen sind, sind jetzt auch nicht unbedingt ihre Freunde. Also ich wage mal jetzt, oder das ist nicht mal so ein Wagnis, also sie hat sicher deutlich mehr Feinde, als dass sie Freunde hat. Sie hat, nehme ich mal an, so einen kleinen eingeschworenen Kreis an Menschen, denen sie vertraut. Aber ja, es ist wahrscheinlich ein ziemlich einsamer, harter Job.
Ich glaube auch zum Beispiel das, weil du vorher gesagt hast, es werden keine Nachbesetzungen in der Wirtschaftskammer und so weiter. Da merkt man in der Stadt Wien schon auch, es wurden Stellen, die befristet waren, nicht verlängert und so weiter. Es gibt Menschen, die natürlich dann auch, die gar keine Funktionäre sind und weiter unten sind, die das natürlich auch eher mit einem Naserümpfen wahrnehmen oder auch selbst betroffen sind und das nicht so toll
finden. Ja, also wir haben das eh auch eingangs besprochen. Ja. Ich glaube, die Stimmung ist nicht gut. Ja. Und ich glaube, es steht jetzt mal vieles auf dem Prüfstand und das ist halt natürlich eine unsichere Zeit.
Interessant ist, dass Martha Schulz einen quasi Paarlauf nachgemacht hat, dem Harald Mahrer, nämlich auch Wirtschaftsbundpräsidentin wurde mit diesem Wechsel. Und von außen hat es den Eindruck, dass sie beim Wirtschaftsbund jetzt in dem halben Jahr fast noch mehr oder sogar schon härter durchgegriffen hat als in der Wirtschaftskammer. Wieso ist denn der Wirtschaftsbund leichter umzubauen?
Ah, weil da die anderen nicht so mitreden. Und ich finde ja ganz witzig in dem Zusammenhang, dass ja zu Beginn wirklich ernsthaft diskutiert wurde, dass man diese Funktionen trennt. Mhm. Es gab da diverse Szenarien. Man hat dann davon abgesehen. Und ich muss sagen,
weil es einfach immer so war, oder?
Weil es auch so war. Das ist halt der Wirtschaftsbund ist die stärkste Fraktion in der Wirtschaftskammer.
Und die stellt den.
Das ist halt so, wie man es in der Innenpolitik bei Parteien, wenn da die Funktionen getrennt werden, das ist nicht so unbedingt das große Erfolgsmodell. Und dann hat man sich halt wohl gedacht, okay, sie ist die Spitzenfrau im Wirtschaftsbund, stärkste Fraktion Wirtschaftskammer und also dann Wirtschaftskammerpräsidentin. Und da hat sie aber halt viel Durchgriffsmöglichkeiten und ich finde es interessant, dass überlegt wurde, das ging auch von ihr aus, diese Überlegung, nämlich nicht Wirtschaftsbundpräsidentin zu sein, aber dort hat sie halt wirklich die größten Erfolgserlebnisse gerade und sie fährt da eigentlich mit der Kettensäge durch.
Vielleicht machen wir zuerst noch einen chronologischen Einschub, weil du sagst, sie fährt da mit der Kettensäge durch. Das erste war mal, dass sie die Wirtschaftsbundpräsidentin-Wahl vorgezogen hat, schon im April, und dort ein ziemlich gutes Ergebnis erreicht
hat. Sie war geschäftsführende Präsidentin des Wirtschaftsbundes und das hätte auch so sein können. Und es war an sich vorgesehen, dass nächstes Jahr die Generalversammlung stattfindet und sie jetzt um ein Jahr vorverlegen lassen, weil sie meinte, oder es ihr auch wichtig war, dass sie ein gutes Wahlergebnis bekommt und damit auch die Rückendeckung hat, Maßnahmen zu setzen und dass ihr dann niemand hineinpfuscht. Und was ich aber sehr interessant finde, ist, dass sie eigentlich viele Maßnahmen noch vor dieser Wahl umgesetzt hat, nämlich zum Thema Reinpfuschen, Reinreden. Also sie hat eigentlich das Ganze, die Vizepräsidenten dort abgelöst, 5 an der Zahl, und wird jetzt mit 2 das Auslangen finden. Das sind auch Vertraute von ihr. Sie hat vorher den Wirtschaftsbundgeneralsekretär Kurt Egger abgelöst, hat die Tanja Graf jetzt dort hinein, auch eine Vertraute von ihr, und hat jetzt aber nach der Wahl den Peter MacDonald als stellvertretenden Generalsekretär auch verabschiedet und hat dort auch jetzt jemanden ihres Vertrauens in Rainer Rösselhuber, der im Übrigen auch von Peter Haubner geholt worden ist. Also da merkt man einfach, dass dieses Puzzle sich dann schön zusammenfügt.
Ja. Das heißt, um es mal festzuhalten, die 5 Vizepräsidenten bisher, Walter Ruck, Josef Herg, Peter Buchmüller, Wolfgang Ecker und Doris Hummer, sind Geschichte.
Genau.
Und bei den Generalsekretären gab es auch einen Wechsel. Das sind jetzt Tanja Graf und Rainer Rösselhuber.
Ich möchte nur noch betonen, nämlich, dass Josef Herg und Walter Ruck eigentlich zu ihren größten Kritikern gehört haben. Also sie hat das jetzt eigentlich recht elegant, hat sie denen eine Antwort gegeben und hat sich eigentlich auch gestärkt dort im Wirtschaftsbund und hat ihre Kritiker einfach dort entfernt als Vizepräsidenten. Und was ich interessant finde, ist, dass es ohne großes Murren passiert ist und noch dazu eben vor ihrer Wahl. Und dann hat sie dieses doch fulminante, fast nordkoreanische Wahlergebnis von 99,4% bekommen. Also eine Bestätigung ihrer bisherigen Arbeit. Ich frage mich jetzt, weil sie unbedingt diese Legitimation haben wollte durch die Wahl und die Rückendeckung, was da jetzt noch kommt. Also das wird spannend.
Stimmt. Aber bei Walter Ruck muss man natürlich auch sagen, der war schon auch sehr angeschlagen durch wochenlanges, monatelanges Berichten über familiäre Postenschacherei innerhalb.
Er empfindet sich überhaupt nicht als angeschlagen. Also das ist mit einem Selbstverständnis, regiert er dort weiter und der WKO ist ja dann verlautet, dass man das sich anschaut und prüfen lässt. Und
da ist bis jetzt noch kein Ergebnis da.
Vor allem, er hat ja dann irgendwie antworten lassen, ja, die sollen prüfen, die haben überhaupt keine Handhabe gegen ihn. Und da fühlt er sich natürlich schön sicher, so wie übrigens alle Landeskammerpräsidenten. Nur im Wirtschaftsbund hat sie halt jetzt mal eine Antwort gegeben, ja, also mit mir nicht.
Was würdest du sagen, wir haben jetzt zwar schon wirklich viele Details gemacht, aber und du hast gesagt, was sie gut macht, also wo sie gute erste Schritte macht, aber wo siehst du ihre größte Schwäche?
Das kann ich noch gar nicht sagen. Ich glaube, das wird man erst sagen können, wenn irgendwelche Ergebnisse mal tatsächlich jetzt vorgelegt werden. Ich glaube, sie hat das, wie gesagt, gut gemacht, dass sie alle einbezieht. Man wird sehen. Manche legen es als Schwäche aus, dass sie eben diese, unter Anführungszeichen, Schlagzeilenpolitik betreibt. Und manche finden das ein wenig kopflos und sehr affekthandelnd. Weiß ich nicht. Ich glaube, würde ich sie beraten, würde ich auch sagen, nicht jetzt ein halbes Jahr in Ruhe arbeiten, sondern wir müssen immer wieder mal Messages aussenden. Also ich halte es für richtig, wie sie es macht. Aber wie gesagt, das sagen ihre Kritiker, dass da halt bis jetzt noch nicht sehr viel tatsächlich Nachhaltiges gekommen ist. Lustigerweise, die Kritiker wollen das ja auch gar nicht, aber we'll see.
Ja, das stimmt, ja. Wie sehr ist die Martha Schulz ein Machtmensch, eine Machtpolitikerin?
Ja, also das finde ich interessant. Ich kannte sie schon, aber seitdem sie in ihrer Funktion ist, hatten wir mal einen Termin miteinander, ein bisschen geplaudert, weil ich auch einfach mal ein Feeling für sie bekommen wollte. Ich muss sagen, ich glaube, sie ist es total. Ich glaube, sie liebt diese Aufgabe. Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass sie sich gedacht hat, boah, was für ein Joch, das ist so wahnsinnig anstrengend. Also richtig energiegeladen, und ich habe sie gefragt, wie es ihr denn so geht, eigentlich in dieser doch männerdominierten Wirtschaftskammerwelt, und dann hat sie nur gelacht und hat gemeint, in Tirol komme ich auch aus einer Männerwelt, also das ist für mich überhaupt nichts Neues. Also so mein Eindruck war, aber das ist natürlich jetzt ein sehr oberflächlicher Eindruck, aber mein Eindruck war sehr energiegeladen, sehr handlungsbereit und so richtig neugierig auf diese Aufgabe. Ja.
Dann frage ich dich zum Schluss jetzt noch, wir haben mit Harald Mara gestartet, mit seinem Rücktritt vom Kammerposten am 13. November, genau vor einem halben Jahr. Weiß man eigentlich, was Harald Mara heute macht und wie es ihm geht?
Ob man es weiß, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Meine Kontaktversuche sind fehlgeschlagen. Ich glaube, er ist jetzt mal so ein bisschen untergetaucht und legt seine Wunden. Ich habe keine Ahnung. Also ich hatte noch nicht die Möglichkeit, mit ihm zu reden.
Und weil er fühlt sich natürlich schon als jemand, der da sozusagen gestolpert ist über etwas, wofür er nicht allein verantwortlich ist und sieht da vermutlich wenig Einsicht.
Genau. Was eben lustig ist, weil wir haben es ja auch eingangs besprochen, also diese Entschuldigungsinterviews, die er gegeben hat. Ich habe mir auch schon damals gedacht, das klingt nicht extrem aufrichtig. Ich glaube, er ist gekränkt, würde ich mal sagen. Er fühlt sich wahrscheinlich ungerecht behandelt. Und ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so falsch, sich da mal einfach zurückzuziehen, ein bisschen zu reflektieren und mal Kraft zu sammeln für irgendwelche Aufgaben, die dann dereinst kommen werden. Ich glaube nicht, dass sie in der Politik sein werden.
Liebe Hanna, danke.
Danke dir auch.
Das war Was wichtig ist am Montag. Mein Gast war heute Hanna Kordig, unsere langjährige Wirtschaftsexpertin und Kolumnistin. Eine Auswahl ihrer jüngsten Artikel und Analysen zur Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund finden Sie in den Shownotes. Und wie gesagt, schauen Sie doch einmal auf unsere neue Webseite und in unsere neue App. Wir haben sie komplett neu gestaltet. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.